Hey, ich bin Alex, du hörst Unicorn Ideas, das Format hier bei Digital Optimisten, in dem zwei Leute über die Startup-Szene reden und sich am Ende zwei Geschäftsideen pitchen, die du bitte klauen sollst. Und hier ist mein Co-Host, der Roger Federer der Startup-Szene. Hier ist Samuel Schneider.
Hi Alex. Du, ich glaube, wir starten die heutige Folge nach so einem krassen Intro, muss ich jetzt auch mit was Krassem kommen. Wir starten die heutige Folge mal wieder mit Vollgas. Und zwar habe ich letztens auf LinkedIn eine Aussage gelesen, da hat eine gesagt, das ganze VC-Game ist doch einfach ein riesen Pyramid-Scheme.
Ja, so.
Und da war ich erstmal so ein bisschen getriggert, weil ich ja selber auch mal im VC war. Und ich glaube, du hast ja auch so ein paar Touchpoints mit der Szene. Mhm. Und dann habe ich mal so ein paar Gedanken drüber gemacht. Und die wollte ich heute mal mit dir teilen. Schlussendlich ist es doch so, dass Venture Capital, da gibt es ein paar super große Gewinner, aber sehr wenige. Und alle anderen gehen eigentlich mit Null weg. Ja. Mhm. Und das Zweite ist so, vor allem diese Fonds, die müssen ja, wenn sie irgendwo investieren, haben sie einfach ein inhärentes Interesse daran, dass nachher wieder mehr investiert wird, egal ob die Firma jetzt wirklich substanziellen Wert geschaffen hat oder nicht. Ja, sie haben ja einfach Interesse daran, dass höher investiert wird, man will eigentlich einfach als Venture Capitalist nie der Letzte sein, der irgendwo investiert, wenn es nicht einen sicheren Exit gibt, sondern man muss irgendwie vorher mal irgendwo raus. Und vielleicht habe ich da auch ein sehr schwarz-weißes Bild drauf, weil ich jetzt so ein bisschen aus dem VC-Path sozusagen raus bin. Das hat dann so ein bisschen mit mir resonated, weil halt auch ich mich damit identifiziert habe, hey, ich als Gründer habe halt nach 5 Jahren, gerade war Covid, war ich dann halt mit mehr oder weniger gar nichts da, weil es halt nicht funktioniert hat erstmal mit diesem VC-Path und bin jetzt halt eher so auf diesem profitablen, organisch wachsen Path. Aber ich wollte die Aussage einfach mal hier rausschmeißen.
Boah, da ist viel drin, ja. Also, ja. Eine Sache, die habe ich, also vielleicht machen wir mal ein Beispiel. Instacart. Hast du von denen gehört? Ja. Die sind an die Börse gegangen.
Genau, Instacart ist nochmal so ein super fast Delivery.
Na, nicht ganz.
Nicht so ein Getir-Klon.
Ja, nee, nicht ganz. Also die sind, so wie ich die kenne, die haben keine eigenen Lager, aber die schicken Leute in die Stores und die kaufen für dich ein. Ja. Also, ne, also der Unterschied ist halt, Gorillas, die haben einen kleinen Store irgendwo, aber da hast du einfach eine Person, die für dich einkauft und die das dann zurückbringt. Und da habe ich was gesehen auf LinkedIn, nämlich haben die gezeigt, wer wie viel profitiert hat von diesem Börsengang von Instacart. Ich kann das mal verlinken in den Shownotes. Alle, die nach der Series B investiert haben, ja, also alle, die nach der, also es geht so, du hast eine Seed-Runde, du hast eine Series A, Series B, Series C und dann ging das hoch bei Instacart bis zu einer Series E, also I, wie Ida, ja, also I ja, letztlich. Und alle, die hinter der Series C investiert haben, das war 2015, haben weniger Geld verdient, als sie mit einem einfachen Investment in den S&P 500, also in einen ganz breiten Aktienindex, hätten. Und das zeigt so ein bisschen, auch, dass es durchaus Grenzen gibt, ja, von dem VC-Modell. Und dass vielleicht auch so ein IPO eigentlich nicht für immer das Erstrebenswerteste ist. Und dazu kommt vielleicht noch ein zweiter Gedanke. Neulich habe ich gelesen, dass früher Tech-Firmen durchschnittlich nach 6 Jahren an die Börse gegangen. Mhm. Heute ist das auf, ich glaube, über 10 Jahre gestiegen. Also 10 Jahre ist das in privately eine Private Company, weil es ja nicht public ist. Ne? Du musst also bis weiter in privat finanziert sozusagen mit Venture Capital finanzieren, bevor dann die breite Öffentlichkeit mit einem Börsengang investieren kann. Und das bedeutet auch, wenn du ja 10 Jahre, wenn du es fast verdoppelst, dann profitiert ja, gut, das Beispiel von Instacart ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber theoretisch profitiert dann also die Öffentlichkeit erst wahnsinnig spät von Wertzuwächsen, ne? Wenn das weiterhin immer in privat bleibt, diese Firma.
Ja, und genau, und vor allem noch ein Gedanke dazu, wenn jetzt als VC-Investor vorher die Firma innerhalb von 10 Jahren verfünffacht hat, oder innerhalb von 6 Jahren verfünffacht hat und jetzt erst nach 10 Jahren verfünffacht hat beim IPO, ist ja dann Annual Return, der Prozentuale, viel tiefer. Ja, also das ist auch so eine Sache bei VCs, das ist so total intransparent. Die sind ja alle privately owned und man weiß halt nicht wirklich, wie gut sind die überhaupt.
Mhm. Ja, das stimmt. Also es gibt ein paar Statistiken. Ich weiß nicht genau, wo die Zahlen herhaben. Ich muss sie gleich mal raussuchen. Aber es, dass nur ein ganz, ganz kleiner Teil von VCs überhaupt einen Gewinn machen. Ja, dass viele bei plus minus null rauskommen und diese Verdreifachung oder Vervierfachung, die viele ja anstreben, die man ja auch ein Stück weit braucht, ne, für so ein VC. Denn was viele nicht wissen, ein VC ist, sagen wir mal, auf 12 Jahre angelegt. Und jedes Jahr gibt es meistens eine Management-Fee von 2%. Das heißt, das sind ja schon 20-25% des eingezahlten Kapitals. Also wenn du jetzt 100.000 Euro, sagen wir mal 1 Million einzahlst, dann gehen erstmal 200.000 über die Laufzeit dieses Funds, gehen erstmal an die General Partner, ne, an den Venture Capital Fund. Und die zweite Einnahmequelle für Venture Capital ist die sogenannte Carry. Das heißt, wenn es jetzt gelingt, eine Firma zu vervielfachen und weiter in die Börse zu bringen oder einen anderen Investor umzuhängen, dann kriegen die Venture Capital Funds meistens 20% von dieser Upside, ne? Also von dieser Wertsteigerung. Das heißt, das sind die zwei Hebel. Und das muss man, glaube ich, wissen, um dann zu überlegen, okay, du hast jetzt auf LinkedIn gab es eine steile These. Ich weiß nicht, ob ich es als Pyramid Scheme würde ich jetzt, das ging mir jetzt zu weit, ja, so würde ich es nicht bezeichnen. Aber natürlich sind da ein paar Dynamiken drin, Incentives drin, die natürlich sagen, okay, die Firma muss mehr wert sein, ja, und ich muss jemand anders finden, der mehr Geld dafür zahlt. Das ist natürlich Teil des Systems.
Ja, also ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, das als Pyramid Scheme zu bezeichnen, denn ich gehe eigentlich davon aus, dass jeder, der dieses VC-Spiel auch spielt, so ein bisschen versteht, wie die Dynamiken funktionieren. Aber ich glaube, für alle HörerInnen hier, die sich das eben überlegen, man sollte sich halt schon auch der Incentive-Struktur eines solchen VC-Fonds bewusst sein. Die machen das jetzt nicht nur, weil sie Gutmenschen sind und weil sie so an dich glauben und du ein richtig tolles Geschäftsmodell hast, sondern die müssen halt Geld verdienen. Und dieses Geld sollte optimalerweise nach 10-12 Jahren wieder zurückkommen. Und ich habe jetzt auch mit einem VC letztens gesprochen, der meinte dann halt einfach, wenn der Fonds halt fertig ist nach 12 Jahren, werden die Assets halt auf dem Sekundärmarkt liquidiert, ja. Und dann schaut man halt, wo man die Anteile irgendwie wegkriegt, die man halt bis dahin nicht in einem Exit drin hatte. Das heißt, man muss sich schon einfach dieser Dynamik bewusst sein, wenn man Geld von VCs nimmt, dann ist der Druck da zu wachsen, weil die VCs sind darauf angewiesen. Irgendwann sind die halt nicht mehr da, weil dann der Fonds fertig ist. Also wenn man halt ein generationenübergreifendes Familienunternehmen bauen will, ist das vielleicht nicht die richtige Kapitalquelle für viele Leute.
Ja, ich hatte gerade René Ruhland im Podcast, der letzte Woche kam die Folge raus, der hat MyPoster gegründet. Kennst du MyPoster? Mhm. Ja, kennt fast jeder, ne? Also, ja. Die machen jetzt 100 Millionen Euro Umsatz, haben 400 Mitarbeiter. Und der hat kein einziges Geld von Venture Capital aufgenommen. Das war echt ein spannendes Gespräch, weil der hat gesagt, für ihn war das Wichtigste Freiheit, Selbstständigkeit. Das war das Allerwichtigste. Und er muss ja schon sagen, diesen Hardcore-Weg gegangen, ja, und nie Geld angenommen. Und hat das dann wirklich, ja, also peu à peu auch langsam, hat natürlich auch gesagt, ich mache es langsamer als andere, ne? Aber hat sich trotzdem behaupten können in einem hochkompetitiven Markt. Das muss ich schon sagen, Hut ab, weil bei aller Kritik, die man an VC werfen kann, man muss schon sagen, manchmal hilft einfach ein bisschen Geld, ja, ein bisschen Geld, vielleicht ein bisschen schneller zu sein oder die Leute einzustellen. Und da hat VC natürlich eine Berechtigung. Aber es hat sich natürlich schon, klar, nicht immer, ich glaube auch, es gibt viele Firmen, die sind eigentlich gar kein richtiger VC-Case, ja. Die wurden vielleicht in den letzten 2-3 Jahren auch mal finanziert, einfach weil auch so viel Geld auf der Suche war nach einer Hammersuche, war nach Nägeln, ja, kann ich mir auch vorstellen.
Genau, und ich glaube, so die Hauptmessage, die ich hier teilen will, also wie gesagt, jetzt hier Pyramid Scheme ist auch so ein bisschen zu deftig wahrscheinlich, aber ich glaube, jeder junge Gründerin und Gründer sollte sich halt bewusst sein, passt das zu mir oder nicht und was will ich überhaupt? Ich finde das, was du vorher gesagt hast, dieser andere Gründer von MyPoster.
René Ruhland, genau, von MyPoster.
Genau, René Ruhland. Freiheit ist zum Beispiel für mich mittlerweile mega Motivator. Ja, also ich glaube, in Mitte 20 war ich noch so, ich will diesen VC-Track, ich will eine mega große, weltverändernde Firma bauen und in 5-6 Jahren einen Exit machen. Hat er ja leider nicht geklappt. Und mittlerweile habe ich halt einen Schritt zurück gemacht und halt auch so ein bisschen re-evaluiert für mich selber, was will ich überhaupt von meinem Leben? Und ich glaube, mittlerweile ist halt so dieses dieses Thema finanzielle Freiheit extrem groß. Ich will halt Freitagnachmittags um 2 sagen können, ich höre jetzt auf, ich gehe jetzt meine Tochter von der Kita holen und wir haben einen tollen Nachmittag. Mhm. Ja, und oder keine Ahnung. Ja, so, es ist nicht so, dass ich hier die Milliarden verdienen will, aber einfach so dieses Thema Freiheit oder finanzielle Freiheit hat bei mir plötzlich viel mehr Stellenwert erhalten. Vielleicht ändert sich das auch nochmal. Ja. Ich glaube einfach, das sollte man sich halt bewusst sein, bevor man jetzt hier VC-Money aufnimmt. Ja. Denn da ist man dann schon im Korsett.
Ja, ja, ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt. Torben, der macht bei Heroes Grow mit, also ein Format hier bei Digital Optimisten. Und der ist ein ganz, hat sich selber hinterfragt und gesagt, ich will das große Ding, mich motiviert das große Ding zu bauen, ja, ich will, ja. Und dann brauchst du halt wahrscheinlich ein bisschen Geld. Genau. Dann passt er,
glaube ich. Und dann brauchst du auch das entsprechende Geschäftsmodell. Ich glaube, das, was du vorher gesagt hast, das stimmt schon, dass halt so in den letzten 2-3 Jahren, bevor jetzt die Zinsen gestiegen sind, da war halt so viel Geld im Markt, da wurden so viele Geschäftsmodelle finanziert, die eigentlich eben nicht diese klassischen Anforderungen an einen VC-Case erfüllen. Eben also sehr skalierbar, sehr großer Markt, wo eben mehr Kapital tatsächlich auch mehr bringt. Mhm. Ich glaube, das ist schon die Schwierigkeit zu wissen, bringt jetzt mehr Kapital wirklich so viel mehr oder sind es halt andere Dinge, die gebraucht werden?
Ja. Ja, cool. Genau. Sag mal, Samuel, ich wollte dir, ich habe auch was auf Twitter gefunden oder X jetzt. Ja. Und das wollte ich mal mit dir teilen, weil ich bin wirklich gespannt, was du dazu sagst. Ja, und zwar ist das Thema Führung, Leadership. Okay. Und ich will dir zwei Personen vorstellen, die einen ganz interessanten Angang zu Leadership haben. Das eine ist der Nvidia-Chef. Ich muss gleich mal gucken, wie der heißt. Weiß ich gar nicht. Und das andere ist Peter Thiel, die Legende, die Silicon Valley-Legende. Ja, der hat, glaube ich, in Facebook investiert, hat PayPal gegründet. Und ich fange mal an mit dem Nvidia-Chef. Ich muss mal kurz mal gucken. Jensen Huang heißt er von Nvidia. Und Nvidia ist ja gerade the hype of the town. Ja, also ich habe sogar Nvidia-Aktien mal gekauft. Das ist eine der wenigen Dinge, die ich gut gemacht habe an der Börse. Ich habe auch Peloton gekauft. Ja, die sind genau in die andere Richtung gegangen. Aber Nvidia, eine der wenigen, die haben sich gut entwickelt, weil sie natürlich von der ganzen KI-Explosion total profitieren. Die machen die Chips für die ganzen KI-Software-Startups.
Ja.
So, und fangen wir mal an mit dem ersten Sache, die er macht. Also, erste Sache, die der Nvidia-Chef macht, ist, der hat 40 Direct Reports und macht keine One-on-Ones. Und warum ich das so stark finde, ist, weil normalerweise denkt jeder, okay, was ist eine gute Führungsspanne? Nicht mehr als 10, 7-10 sagen die einen, die anderen sagen ein bisschen weniger als 7. Und der hat 40 Direct Reports und macht keine One-on-Ones. Und warum macht er das? Weil er hat den Glauben, dass die flachste Organisation die most empowering, also die ja dich am meisten begeistert oder weiß nicht, was empowering auf Deutsch heißt. Und deshalb will er auf der Ebene, die an ihn reporten, so wenig Hierarchien wie möglich machen. Erstmal dazu, ich weiß nicht, was sagst du da? 40 Direct Reports, ist das überhaupt machbar?
Also ich glaube, es kommt total auf die Flugebene drauf an. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die direkt dem Nvidia-Chef unterstellt sind, halt sowieso schon Leaders in their field sind. Ja, ich meine, sonst wären sie nicht direkt dem Nvidia-Chef unterstellt. Also, weißt du, das sind wahrscheinlich very senior people. Und ich glaube, man muss sie halt den Kontext betrachten. Ja, ich glaube, vielleicht in seinem Kontext kann das funktionieren, weil das wahrscheinlich alles Leute sind, die wissen halt, wie man arbeitet, die wissen, wie man ihre Teams führt, die wissen, die müssen jetzt nicht an die Hand genommen werden. Und vielleicht funktioniert es in diesem Kontext. Wenn du aber irgendwie, keine Ahnung, ein Sales-Team oder so hast, mit auch Juniors, die dann vielleicht noch so ein bisschen gecoacht werden müssen, etc., ist das schon nochmal was anderes. Also ich glaube, es kommt total auf den Kontext drauf an. Ich kann mir aber vorstellen, dass das in seinem Kontext, wenn er die richtigen Leute da hat, wenn er halt wirklich sehr viel Zeit damit verbringt, da die richtigen Leute in diese Position zu bringen, dass das funktionieren kann. Aber jetzt gar keine One-on-Ones, das fände ich jetzt persönlich auch einfach so ein bisschen schade, weil ich spreche halt auch mal gerne mit den Leuten so im One-on-One. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Ja, der sagt, das ist ganz witzig, der sagt, nein, ich mache keine One-on-Ones, weil alles muss in einem Gruppensetting passieren. Und dann hat er was ganz Spannendes gesagt. Er hat nämlich gesagt, ja, manchmal in diesen One-on-Ones gibt es ja auch Rat für die Karriere. Ja, und dann sagt er, niemand von meinem Management-Team, von meinen 40 Direct Reports kommt zu mir für Rat für die Karriere, they already made it. They're doing great. Das finde ich ganz witzig, dass er sagt,
aber siehst du, das ist das, was ich ja vorher gesagt habe. Das sind halt Leute, die schon ziemlich senior sind, die das jetzt nicht mehr unbedingt brauchen.
Ja, wahrscheinlich. Ja, dann okay. Ja. Aber da musst du sie erstmal auf einlassen. Und jetzt, also, und jetzt kommt Nummer zwei. Ja, Management-Regel Nummer zwei vom NVIDIA-Chef. Der sagt, ich will keine Status-Reports. Was der anstatt dessen macht, ist der sagt, stochastically, glaube ich, sample the system. Also was der macht, ist, der wird nicht mit Status-Updates beliefert, weil dann sagt er, okay, wenn ich jetzt hier wissen will, wie ein Projekt steht oder ob wir eine Deadline erreichen, dann braucht das ewig lang, um aus meiner Org zu mir hochzukommen. Bis dahin haben 20 Leute drauf geschaut und ich krieg gar nicht mehr, da ist gar keine Wahrheit mehr drin. Ja. Jeder hat so einen Spin, jeder hat ein politisches Motiv. Und was er stattdessen macht, um das zu verhindern, ist, jeder in der Firma kann ihm morgens seine Top 5 Dinge per E-Mail schicken. Einfach E-Mail, keine Ahnung, jensen@nvidia.com oder so. Und also die Top 5 Dinge, an denen er oder sie arbeitet. Und dann liest er sich 100 Stück dieser Sachen jeden Morgen durch, um zu verstehen, an was eigentlich jeder in dieser Firma arbeitet. Was sagst du dazu? Krass.
Wie funktioniert das denn? Also ist es dann wie so ein Lotteriesystem und dann kriege ich morgens eine Notification, hey, heute musst du deine 5 Top-Sachen dem CEO schicken? Oder kann ich das einfach so, hey, heute Morgen habe ich mal Bock und will mal seine Meinung haben und ich schicke ihm jetzt mal meine 5?
Ich glaube, so ist das. Ich glaube, das ist eine Einladung an die ganzen Mitarbeiter zu sagen, hey, du, meine Tür ist, mein E-Mail-Postfach ist immer offen. Ich will von dir wissen, was sind deine Top 5 Dinge, die dich beschäftigen? Das kannst du ihm
schicken. Und dann einmal GPT-4 drüber laufen lassen, um die Essenz daraus.
Hey, das wäre krass, ne? Dann würde er, wenn er da so ein Large Language Model draufsetzen würde, und dann sie zusammengefasst bekommt, hier, das sind die Themes in deiner Firma.
Das wäre bestimmt eine Hilfe. Mhm. Pitchen wir ihn mal. Wärst du gesagt, das ist seine E-Mail-Adresse?
jensen@nvidia.com.
Ja, keine Ahnung, also habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt, also viel kleiner, bei mir, auch nicht so regelmäßige Reports, sondern ich schaue halt ab und zu selber operationell rein. Aber was er sagt hier, dass so Reports halt schon auch auf eine gewisse Art und Weise manufactured sind, das stimmt halt 100%. Ja, die werden halt daraufhin angepasst, was er sehen will. Mhm. Und wenn er jetzt aber vom Lowest Level Junior ab und zu mal so die Top 5 Prioritäten kriegt oder vielleicht auch einfach mal dem anruft und so sagt, hey, was machst du heute so? Erklär mir mal so ein bisschen, wie dein Tag läuft. Ich glaube, da kriegst du wahrscheinlich ein viel unverfälschteres Bild von der Firma. Mhm.
Ich glaube auch. Also ich finde das ganz interessant, ehrlich gesagt, dass er das macht. Also,
willst du das jetzt umsetzen bei dir?
Ja, also wir haben natürlich nicht so viele Leute wie Nvidia, aber ich habe schon darüber nachgedacht, ob das nicht mal ein Angebot sein kann und dann mal zu verstehen, weil, guck mal, also man verliert natürlich schon auch so ein bisschen dann den Touch, ne, was dann mit, auf jeder Ebene passiert. Und das finde ich, das hat was. Das finde ich eine ganz smarte, vor allem dieser Gedanke, dass jedes Status-Update, was du bekommst, dass es so politisch durch die Mühle gegangen ist. Das ist bei so einer Organisation wie Nvidia, ich habe ja früher bei Google gearbeitet, total, was wir da präsentiert haben an Philipp Schindler, den Sales-Chef oder an den Product-Chef. Alter Schwede, das ging durch Wochen und Wochen, wurde um jedes Wort gefeilscht. Und du musst schon überlegen, willst du wirklich deine Organisation damit beschäftigen, vor dir gut auszusehen? Und das ist ja eigentlich Banane, ja. Also jeder will das natürlich dann. Damals bei Google wollte jeder vor Philipp Schindler, dem Sales-Chef oder Prabhakar, dem Product-Chef, super aussehen. Aber das war natürlich keine lohnende Zeit, ne? Man sollte natürlich viel mehr Zeit an dem Produkt arbeiten.
Und das Ding ist auch, die andere Seite der Medaille ist aber auch, viele Manager haben vielleicht aber auch einfach keinen Bock darauf, das so zu machen wie der Nvidia-Chef. Mhm. Vielleicht haben die auch einfach keinen Bock darauf, sich jeden Morgen 5 mal Top-Prioritäten durchzulesen, sondern sagen einfach, ich will diesen Consolidated Report. Mhm. Aber für ihn scheint es ja zu funktionieren, ja. Und dann vielleicht sollte man das dann mehr machen.
Ja, ja, und dann vielleicht das, ich habe von 4 gesprochen, vielleicht machen wir nur noch einen. Was ich auch gut finde oder interessant finde, ist keine formellen Planungszyklen. Also was in diesen großen Firmen, ich mache mal eine Google-Erfahrung, ich glaube, die sind vergleichbar mit Nvidia, ja. Da hast du natürlich große Planungszyklen, OKRs, so ein Zielsystem, ja, was dann ständig durchläuft und dann muss man reviewen, OKRs reviewen und so weiter. Und am Ende beschäftigt sich die Firma schon auch mit sich selbst, ja, und du musst halt gucken, okay, welche Ziele setze ich aus, und das ist ein großer Prozess, vor allem bei so einer riesigen Firma wie Google, und der sagt, komm, das ist alles Schwachsinn, wir brauchen noch keine 5-Jahres-Plane, noch nicht mal einen 1-Jahres-Plan, unsere Branche ist so dynamisch, ich mache das, was gerade sinnvoll ist. Und lass mich dir noch da das Beispiel nennen, weil Nvidia hat es geschafft, die Bitcoin-Welle mitzunehmen, die Krypto-Welle, ja, da redet jetzt keiner mehr drüber, weil die natürlich ziemlich am Abebben ist, aber die haben die voll mitgenommen, weil jeder hat dann da halt mit Nvidia-Grafikkarten dann Bitcoin geschürft. Und der hat jetzt voll die AI-Welle mitgenommen. Ja, also und also die sind schon gut darin, diese einzelnen Tech-Wellen mitzunehmen, offenbar. Vielleicht mag das auch ein Grund sein, dass sie nicht in 5 Jahren hätten sie ja nicht sagen können, erst kommt Krypto, dann kommt AI.
Ja, logisch. Ne,
sondern dass sie opportunistisch bleiben und flexibel bleiben.
Ja, ja, da frage ich mich gerade so ein bisschen. Ich glaube, so eine gewisse, zum Beispiel bei Startups, so Wachstumsziele jetzt im Sinne von Revenue oder sowas, macht, glaube ich, schon einfach Sinn, dass man weiß, wohin wollen wir arbeiten. Aber dann das, wie man da hinkommt, das kann so ein bisschen eine Blackbox bleiben. Also ich glaube, man braucht vielleicht so ein paar Rahmenbedingungen. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht komplett auf Planungszyklen verzichten. Mhm. Also ein paar Rahmenbedingungen, um dann aber zu sagen, wir müssen halt eben auch Mechanismen schaffen, die sie uns erlauben, innerhalb dieser Rahmenbedingungen links und rechts zu gehen oder eben solche neuen Trends mit aufzunehmen. Mhm. War spannend.
Ja. Und der sagt dann, also meine Organisation soll 3 Dinge erreichen. Und deshalb hat er diese Management-Taktiken. Ja. 1, wir wollen tolle Leute für unsere Firma gewinnen. 2, wir wollen das Team so klein wie möglich halten. Mhm. Und 3, ich will, dass Informationen so schnell wie möglich sich bewegen kann in meiner Organisation.
Ja.
Und dafür, für diese Ziele, sind das, glaube ich, ganz gute Management-Tools. Und ich finde es auf jeden Fall interessant, da mal drüber nachzudenken, ob vielleicht ist da, keine Ahnung, vielleicht hört uns auch hier irgendwie der Chef von Daimler und kann mal sagen, ich probiere mal eins aus. Warum nicht? Kann uns anrufen und sagen.
Ja, aber cool.
Und dann gibt es noch eine andere letzte Sache und dann können wir das Thema beenden. Peter Thiel, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, also Gründer von PayPal, erster Investor oder einer der ersten Investoren in Facebook, der hat folgenden Management-Trick angewandt. Und der hat auf die Frage, was das Beste war, was er als Manager je gemacht hat, hat er gesagt, die beste Sache, die ich je gemacht habe als Manager von PayPal, war, dass ich jeder Person genau eine Sache gesagt habe, für die sie verantwortlich ist. Und er wollte auch mit dieser Person nur über diese eine Sache reden, für die sie verantwortlich ist. Ja? Und diese Sache war auch immer unique. Also keiner hatte die gleiche Sache. Und das fand ich interessant, weil das hat natürlich maximalen Fokus dann auf eine Sache. Der hat mit denen auch nie über was anderes geredet. Nur diese eine Sache, zum Beispiel Umsatz. Du musst Kosten sparen. Du musst 5 neue Features launchen. Du musst irgendwie den internationalen Markt, du musst China erobern. Du musst irgendwie 20.000 neue Leute einstellen. Was weiß ich. Und dann hat er gesagt, es hat 2 Effekte. Erstens hat einen kranken Fokus produziert und zweitens, er hat viel weniger Konflikt in der Firma gehabt. Denn er sagt, Konflikt entsteht immer dann, wenn 2 Personen für eine Sache verantwortlich sind und nicht wissen, wer was macht. Und das hat er auch komplett rausgenommen.
Okay, aber das sind dann schon so, ich habe mich jetzt gerade gefragt, so ein Fokus, also sind schon so größere Themen, eben also so, keine Ahnung, irgendwie Kundenzufriedenheit in dieser App, also die dann halt mehrere Subthemen.
Wahrscheinlich, ja. Mhm. Mich mal an, ja.
Ja. Ich finde es immer ganz, also ich finde es immer ganz toll, halt so zu hören, wie diese großen CEOs und Business-Lenker hier ihre Management-Theorien gestalten. Ich finde es dann einfach immer ein bisschen schwierig in der Umsetzung. Ja, das Gleiche wie, ich habe jetzt zum Beispiel mal dieses die OKR-Buch von Google durchgelesen, genau, OKRs, aber ich glaube, da muss man immer dann selber nochmal adaptieren für die eigene Firma. Ich finde es immer schwierig, dann das 1:1 umzusetzen. Klar. Ich glaube, es ist immer sehr allgemein gehalten und was mir dann immer so ein bisschen fehlt, sind so ein paar Case Studies, um richtig zu sehen, wie wurde denn das jetzt umgesetzt. Also das Gleiche mit diesen One-on-Ones beim Nvidia-Chef. Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen, immer eine coole Story, aber wahrscheinlich gibt es dann schon auch so ein paar Grautöne darin. Ja, also kannst du mir nicht sagen, dass er nie mal ein One-on-One mit einem seiner Leute macht. Ja, also dass er immer nur im Teamset arbeitet. Das ist halt so, Ich glaube, das wäre dann schon auch der Story zuliebe so ein bisschen größer gemacht.
Also ja, klar. Ja, ich kann es ja, also ich glaube auch, das ganze OKR-Thematik, also die Zielsetzungsthematik, die wird auch, glaube ich, schon auch sehr so rosa-rot dargestellt, denn auch schon, in den Tech-Konzernen, da gibt es auch einige, die so ein bisschen grummeln, dass das vielleicht nicht, nicht immer nur positiv ist, ne, sondern auch relativ viel Zeit investiert wird und man nicht genau weiß, ob das einen großen Effekt hat. Und in diesen Büchern, die du vielleicht gelesen hast, da ist das der Grund, warum jetzt eine Tech-Firma, Google oder Facebook oder Apple, so groß geworden ist. Und das stimmt natürlich auch nicht ganz.
Ne? Ja, ja. Ja. Okay, aber cool. Also auf jeden Fall spannend, mal zu hören, wie die so ein bisschen ihr Management gestalten, die zwei.
Kurzer Werbebreak. 100 Millionen Euro Umsatz mit gedruckten Postern. 30 Millionen Euro von Investoren für einen Handwerkerstellenmarkt. 800 Millionen Euro Verkaufspreis für ein Startup, das Batterien für Busse baut. Was ich sagen will, ist, du weißt nie, welche Geschäftsidee am Ende voll ins Schwarze trifft. Du hörst diesen Podcast, also weiß ich, dass du entweder schon ein Gründer bist oder darüber nachdenkst, was zu gründen. Und wenn du diesen Tick mehr Inspiration brauchst, um die für dich passende Geschäftsidee zu finden, dann geh auf digitaloptimisten.de/quiz und mach das einminütige Quiz, um eine Geschäftsidee aus unserer Datenbank zu finden. Oder du scrollst gleich durch unsere Datenbank auf digitaleoptimisten.de und findest da eine von 60 plus Ideen, die wir direkt von den besten Gründerinnen und Investoren Deutschlands haben, und klaust eine Idee. Das war die Werbung, zurück zur Folge.
So, hey, ich habe News aus dem Construction Corner. Hast du deinen Jingle
hier, hey, Alex? Oh, warte mal, den muss ich, warte, gib mir mal eine Sekunde. Den muss ich nämlich hier kurz live stellen und dann muss das laden. Jetzt hast du mich aber ganz schön überrascht. Warte mal, jetzt geht's los.
Okay.
Solarpanels, Baustellen, Schutt, Wärmepumpen, Fachkräftemangel. Neues aus der Startup-Welt der Baubranche. Samuels Construction Corner.
Alright.
Ja, so, ich dachte, den müssen wir wieder mal bringen. Das war jetzt eine Weile seit den letzten Construction News. Aber es war ja diese Woche groß in der Presse und ich glaube, ich habe es auch schon vor ein paar Wochen über so andere Kanäle erfahren. Power Us, das ist ein ehemaliger Competitor von mir, die vermitteln Elektro- und Sanitärfachkräfte. Die haben 24 Millionen Series B, glaube ich, jetzt geraced, ja. Und also erstmal congrats, das ist mega cool.
Dieser Zeitfall, ne? Wahnsinn. Also
ja, krass. Also aber die sind jetzt schon so, das war schon so jetzt so die letzten Jahre so getaktet. Ja, die haben irgendwie Pre-Seed, dann Seed, dann Series A und jetzt Series B und alles so in 1,5 bis 2 Jahren Schritten. Also wirklich, wenn du dir so eine Case Study von den optimalen Abständen von Finanzierungsrunden anschauen willst, dann schau halt zu ihnen. Und ich muss schon sagen, mich hat das so ein bisschen überrascht, denn schlussendlich sind sie ja schon einfach eine Personalvermittlung. Ja, also die sind halt eine Online-Personalvermittlung, wollen jetzt so ein bisschen eben so Richtung Indeed, Stellenausschreibung etc. gehen. Aber mein letzter Stand war, sie haben halt schon auch noch, sie versuchen so ein bisschen Abrus zu machen, also es funktioniert nicht so richtig, sondern sie kriegen auch einfach Geld für die Leute, die sie irgendwie weitervermitteln, machen dann ein schönes Online-Profil. Waren auch sehr schnell, glaube ich, profitabel anfangs und haben gut Umsatz gemacht. Ich frage mich halt schon, die sind jetzt 100 Mitarbeiter, ja? Ich frage mich, für was, dass die 24 Millionen brauchen. Mhm. Das ist mein erster Gedanke. Und dann war mein zweiter Gedanke gleich so, ob die nicht vielleicht auch so ein bisschen Pressure von den Investoren haben, jetzt mehr Geld aufzunehmen, was halt wieder in diese, meinen ersten Gedanken von Anfangs dieses Podcasts ging, werden die jetzt halt so ein bisschen gepusht, halt mehr Geld aufzunehmen, weil die Investoren halt die höhere Bewertung auch für ihre Bücher brauchen.
Mhm. Okay. Ja, das ist jetzt, also ich hatte Julian Lindinger, das ist ja einer der Gründer, den hatte ich hier auch schon mal im Podcast. Kann man, ich glaube, das war wahrscheinlich noch in der Seed-Runde. Also wenn einer in der Zeitkapsel steigen will und mal hören will, was die machen und so. Ganz sympathischer Kerl, ganz tolles Gespräch. Ja, aber sag mal, gibt's da nicht auch, ich meine, du bist ja auch in der Branche, ja, in der Vermittlung, du machst es jetzt anders. Journeyman schickt jetzt ja Handwerker international rum, Kanada oder Neuseeland oder so. Aber ist das nicht ein gigantischer Markt? Also ist es nicht nur Deutschland, ist das eine, aber ja, du hast USA, du hast, keine Ahnung, also ganz Europa. Ja. Ist das nicht ein gigantisch, ist da nicht, also verglichen mit der Marktgröße ist das nicht noch.
Ja, ja, absolut. Also du hast auch recht. Also ich war darum so ein bisschen überrascht, weil die haben halt vor eineinhalb Jahren oder zwei Jahren irgendwie 12 Millionen oder 10 Millionen aufgenommen. Und die, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, die machen schon ziemlich gut Umsatz und haben jetzt auch nicht das, also eben, wie gesagt, irgendwie jetzt 100 Mitarbeiter. Das ist jetzt, es gab auch einen Ramp-up natürlich. Und da müssen ja, da muss ja noch ziemlich viel Geld davon über sein. Aber ich meine, good for them. Ich frage mich einfach, warum sie das jetzt aufgenommen haben.
Was würdest du denn mit dem Geld machen, Samuel? Stell mal vor, weil du kennst ja das Business. Du hast ja auch, du warst ja ein Wettbewerber von PowerUs und hast es dann gepivotet. Also, was würdest du mit, geht das alles ins Marketing? Geht das international? Neu?
Also, was ich mir schon vorstellen kann, ich habe jetzt ein bisschen recherchiert. Ich habe auch letztens mit einem VC gesprochen, der so ein bisschen Ad-Tech in Frankreich macht und diese Bereiche sich anschaut. Es gibt jetzt mittlerweile so ein, zwei Competitors in Frankreich. Die können wir da auch in den Shownotes vielleicht verlinken. Das eine ist Colver und das andere ist La Solive. Also die machen wirklich, die sehen auch, ich glaube vor allem das eine, das sieht auch sehr ähnlich aus wie PowerUs, so vom Make-up, La Solive, auch dieses Orange drin und so. Die machen auch ganz was Ähnliches, also so Fachkräfte für diesen energetischen Sanierungsbereich vermitteln. Ich glaube, das eine ist vielleicht, sie wollen jetzt wirklich hardcore in neue Märkte expandieren. Und da wollen sie jetzt einfach vielleicht dann 5 neue Märkte launchen. Ja, so dieses Rocket-Modell. Das Playbook hat funktioniert in Deutschland und wir rollen das Ganze jetzt nach ganz Europa aus. Mhm. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das zweite, das haben sie aber schon probiert, also so eine Art Academy. Also sie haben, glaube ich, mal so diese Solar Academy gemacht. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hat oder nicht. Aber da gibt es jetzt ein spannendes neues Startup in Berlin, die heißen Smalt. Über die haben wir schon mal gesprochen. Die waren damals Blue Ocean. Die haben von La Familia, glaube ich, ein paar Millionen geraced. Und was die machen, ist so eine Art Bootcamp für Handwerker. Das heißt, du bist jetzt im Moment Gorillas oder Flinkfahrer, hast aber keine richtige Ausbildung, kannst du zu Smalt gehen. Die sagen, okay, anstatt eine klassische Ausbildung bei einem klassischen Handwerksbetrieb, lernst du bei uns 10 Wochen lang, keine Ahnung, diese Schraube reindrehen und dann gehst du erstmal 2 Monate arbeiten. Dann machst du das nächste Modul und also machen so eine Art Bootcamp, um weitere Leute auszubilden. Das targetet vor allem so Leute, die irgendwie jetzt nicht beim klassischen Handwerksbetrieb landen würden. Sagen wir so irgendwie Akademiker aus Südamerika, die jetzt irgendwie für Gorillas fahren, aber sagen, hey, ich will jetzt noch eine Ausbildung machen und kann das bei Smalt gut machen. Also so eine Art Academy wäre bestimmt auch ganz cool, um auch so ein bisschen dieses deutsche Ausbildungssystem zu exportieren. Das habe ich mir auch tatsächlich mit Journeyman schon mal überlegt. Mhm. Also das wären so zwei, also einmal neue Märkte öffnen, weil es jetzt doch schon ein paar Competitors gibt, die da auf den Markt kommen. Und das zweite, so eine Academy. Und das dritte, vielleicht auch mehr Richtung Plattform gehen nochmal. Ja, ich meine, das müssen sie ja wahrscheinlich auch weg von diesem reinen Vermittlungsgeschäft. Ich finde es auch ganz spannend. Anfangs war ihr Pitch ja noch, wir sind das LinkedIn für Handwerker. Mittlerweile, glaube ich, war dann sowas, wir wollen das Indeed für die Handwerksbranche werden.
Was ist der Unterschied?
Also beim LinkedIn ist schon eher so, jeder Handwerker hat da so ein Profil, vermarktet sich auch so ein bisschen selber, ist ein bisschen, so ein bisschen eine Vermarktungsplattform, wo es vielleicht auch mal irgendwie Content gibt oder so. Haben die auch so ein bisschen probiert, aber ich glaube, das haben sie jetzt wahrscheinlich gemerkt, da haben die Handwerker kein Interesse dran. Diese Zielgruppe, dann gehen sie halt auf Xing oder LinkedIn. Also warum sollen die jetzt da selber ihr Profil super schön machen? Und das Indeed wäre halt eher so, man hat einfach sehr mehr in dieses automatisierte Matching reingehen, ja, dass das halt Firmen dann vielleicht auch im Self-Service ihre Jobs da ausschreiben können, spezifisch auf diese Branche von Sanitärinstallation und Solarinstallation etc. Und dass dann die Kandidaten auch mehr selbstständig da sich connecten. Denn anfangs, das war ich noch bei PowerUs, war das schon sehr curated. Also das dann so, da gab es dann Talentmanager, die Kandidaten angerufen haben, geschaut haben, dass sie die Profile richtig ausfüllen etc. Der Pitch kommt mir so ein bisschen in den Sinn. Ich habe ja in Crafthunt investiert. Crafthunt ist auch ein anderes Startup in dem Bereich. Die sagen von sich aus, wir wollen so ein bisschen das Indeed für die Baubranche werden. PowerUs ist noch ein bisschen mehr nischiger. Also die wollen vor allem so Elektro und SHK machen. Aber ja, auf jeden Fall spannend.
Mhm. Cool. Ich finde es vor allem interessant, wie viel Musik in dieser Branche ist, ja. Also jetzt natürlich krass, durch dich und natürlich durch deinen Construction Corner kriege ich das jetzt viel mehr mit. Aber es scheint da schon viel mehr Interesse zu geben, ne? Ich glaube, ich meine, ganz ehrlich, was ist denn, ich glaube, wenn du dir mal anschaust, so die Startups, die gerade richtig gut funktionieren, sind die, also ganz schlecht funktionieren eigentlich gerade alle, die sogenannte Asset-Heavy sind, also die nicht Software sind, die nicht B2B SaaS sind, Software as a Service, ja, sondern die im schlimmsten Fall noch irgendwelche Produktionsanlagen irgendwo haben, irgendwas herstellen müssen. Und aber das gilt halt nicht für die ganzen Klima-Companies, wie also die Solar herstellen oder was auch immer. Mhm. Und da geht's nach oben und dieses
Blue-Collar-Fachkräftethema,
ne? Weil ich glaube, jetzt sehen alle diese demografische Welle auf sich zurollen. Ja. Und jeder fragt sich, okay, Moment mal, wer baut eigentlich in den nächsten 10 Jahren, 20 Jahren eigentlich die Häuser? Ja, das ist ja schon eine ganz fundamentale Frage für uns.
Also es ist auch so, also ich glaube, wenn du so, es gibt wahrscheinlich zwei so große Themen 2023. Einmal dieses ganze KI-Thema, wo die Investoren investieren. Und dann eben schon dieses ganze Nachhaltigkeitsthema, also Climate-Startups. Und ich glaube, wenn du am Kreuzweg, also an der Intersection von irgendwie Climate-Startup und Construction bist, also eben irgendwie Fachkräfte ausbildest, die eben dann gute Dämmungen bauen können, Solarpanels montieren können etc., dann bist du schon so da auf einem sehr spannenden Weg. Da gibt es wirklich coole Sachen. Ich glaube, wir haben auch in einem anderen Construction-Corner schon mal über dieses Startup gesprochen, das jetzt so eine Einspritztechnik nutzt, um alte Häuser besser zu isolieren. Mhm. Also es ist dann ganz einfach, bilden die Leute innerhalb von 3 Tagen aus, da ist einfach so eine Spritze. Und dann kannst du an der Wand andocken und da so ein Dämmmaterial zwischen die Wände spritzen. Und die brauchen da keine ausgebildeten Leute dafür, sondern da haben sie dann einfach irgendwelche ungelehrten Fachkräfte, die dann das dann so in einer Woche lernen, wie man diese Spritze ansetzt und das reinspritzt. Darum, also wie gesagt, Fazit: Wenn man an dieser Intersection ist, Klima retten und Bauindustrie, ist das sehr spannend. Also ich glaube, das geht ja dann noch viel weiter. Das geht dann in Richtung nachhaltiger Zement etc. Das ist ja dann nochmal ein ganz anderes Thema.
Mhm. Genau. Ja, krass. Ich gucke mir gerade, also das finde ich, habe ich so gedacht, Mensch, wo sind eigentlich die Startups, die unsere fundamentalen Probleme lösen? Und ich bin der Meinung, eine unserer fundamentalen Probleme ist, dass die Babyboomer in Rente gehen, ja, und dass wir plötzlich einfach wahnsinnig viele mehr Leute brauchen, Boomer, das ist dann eine Sache. Aber ich finde, dass das Interessante daran ist, dass weniger Personen mehr leisten können, wie dieses Dämmen, ja, wenn das jetzt einfacher geht, man da vielleicht nicht mehr, ich sage jetzt irgendeine Zahl, ich habe keine Ahnung, was es dauert, der nicht mehr einen Monat dauert oder 3 Monate dauert, sondern irgendwie eine Woche oder so, das ist ja eine Produktivitätssteigerung, so ein Haus nachträglich zu dämmen. Und wie ist es eigentlich in der Schweiz? Habt ihr da auch, ist die Bevölkerungspyramide ganz ähnlich wie die in Deutschland? Habt ihr da, oder ist das, macht ihr was besser? Habt ihr mehr Kinder pro Frau?
Nee, ich glaube, wir haben sogar weniger Kinder pro Frau. Wir sind aber auch einiges unfreundlicher oder familienunfreundlicher als Deutschland, glaube ich. Mhm. Wobei das ja jetzt in Deutschland auch so ein bisschen gekehrt hat mit der Kürzung des Elterngelds.
Ich sehe es gerade. 1,46. Oh ja, guck mal hier. In den Was ist das? In den 60ern in Deutschland noch 2,5 und in der Schweiz 2,7 Kinder pro Frau. Ja. Und jetzt ist Deutschland auf 1. Die neuesten Zahlen sind von 2020 auf 1,5 und die Schweiz auf unter 1,5 gesunken. Wow. Wahnsinn.
Ja, genau. Also noch ein letzter Gedanke. Klar, diese Hebel, also es gibt ja verschiedene Hebel, die man ansetzen kann. Ein Hebel ist Software. Also man kann halt als einzelne Person viel mehr machen durch Software und das löst teilweise vielleicht dieses Demografieproblem. Aber ein Handwerker kann auch in Zukunft nicht einfach so viel machen wie 10 Handwerker. Ja, was vielleicht heute mit den ganzen KI und Generative AI Sachen kann dann vielleicht in Zukunft ein Sachbearbeiter oder ein Programmierer das gleiche machen wie vorher 5, 6 Programmierer. Aber den Handwerker, den guten, ausgebildeten Handwerker willst du halt einfach nicht so einfach verdoppeln. Mhm. Ja, der kriegt dann vielleicht mal einen besseren Kran oder eine bessere Bohrmaschine oder so ein paar Sachen. Und das ist eben schon das Ding in dieser Industrie, wenn man da am Hebel sitzt, wo man die Fachkräfte irgendwie selber ausbildet oder auf den Markt bringt oder über einen großen Pool an Fachkräften verfügt, dann ist man sehr gut aufgestellt für die Zukunft.
Wovon es immer genug geben wird, sind 2 Typen, die einen Podcast machen, wie wir hier zum Beispiel.
Genau.
Also ehrlich muss man sein.
Die einfach so ein bisschen labern, genau.
Aber vielleicht ist das ja eine gute Überleitung zu eigentlich unser Themen, die mir eigentlich am meisten Spaß machen im Gespräch, nämlich dem gegenseitigen Pitchen von Geschäftsideen. Und ich will unsere Hörer nochmal daran erinnern, dass wenn ihr auf Spotify anzuhört, könnt ihr gleich am Ende könnt ihr abstimmen, wer denn den besseren Pitch hat. Ja, ob Samuels Geschäftsidee oder meine. Aber ich glaube, diesmal, letztes Mal habe ich angefangen, dann Samuel, fang du doch mal an. Aber halt, wir müssen erstmal diese Construction Corner zumachen. Das war
Solarpanels, Baustellen, Schutt, Wärmepumpen, Fachkräftemangel, Neues aus der Startup-Welt der Baubranche. Samuels Construction Corner.
Super, okay, so viel Zeit muss sein.
Okay, ja, cool. Also ich fange mal an. Mhm. Dann meine Idee heißt Remoto. Hab mir dieses Mal auch schon mal einen Namen überlegt, Remoto. Ich gebe zuerst ein bisschen Kontext. Ja, ich sitze neu hier in einem Büro. Ich habe ja immer von zu Hause aus gearbeitet. Jetzt bin ich im Büro. Wir sind ja Remote First. Habe jetzt da so einen dedizierten Platz. Und neben mir sitzt eigentlich jeden Tag eine junge Dame. Die ist Neurowissenschaftlerin, ein PhD in Neurowissenschaften, kommt irgendwie aus Australien, glaube ich. Und hat sich dann während der Pandemie zur E-Learning-Spezialistin weitergebildet. Ja, und ich habe sie mal gefragt, was macht man da so den ganzen Tag? Also ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen. Und was sie eigentlich macht ist, sie geht in Firmen rein, schaut sich ihr Content an und baut dann Lernvideos daraus oder baut dann Quizzes daraus. Ja, für große Firmen irgendwie hier Onboarding-Quizzes oder so oder für Coursera irgendwelche Kurse. Ja, sowas macht sie halt. Also sie kreiert tatsächlich dieses Material. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, eigentlich mega cool, das ist ja super relevant für so Remote-First-Companies. Remote-First-Companies, die eben nicht jetzt immer persönlich da Onboarding machen können, sondern erstmal einfach die Leute ein paar Videos schauen müssen und dann vielleicht ein paar Quizzes machen, um up to speed zu kommen. Und dann war eigentlich mein erster Gedanke, okay, wenn du schon diese Kurse machen kannst, kannst du dann vielleicht auch noch einen Schritt zurückgehen und die Dokumentation machen. Denn mein Gedanke war dann gleich so, okay, ich habe mit Journeyman eine Remote-First-Company. Einer unserer größten Probleme ist immer, dass wir unsere Dokumentation aktuell halten. Mhm. Ja, also ich will halt wirklich jeden Prozess dokumentiert haben, am liebsten mit Video, grafisch und schriftlich, damit jeder Mitarbeiter jederzeit auf Notion bei uns schauen kann, wie funktioniert was und dass nicht immer alles 5-mal gefragt werden muss. Und da haben wir zwar eine Person, die das so ein bisschen macht, aber es ist immer ein Struggle, weil die hat ja auch noch Tagesgeschäft, ich habe auch noch Tagesgeschäft und dann ist es schon immer anstrengend zu schauen, dass es immer aktuell bleibt. Und dann war mein erster Gedanke halt so, okay, cool, eigentlich könnte ich die Dame jetzt anstellen und ihr sagen, hey, willst du nicht mal als Freelancer zu uns reinkommen, erstmal unser Notion aufräumen und dann ein Konzept erstellen, wie diese Dokumentation aussehen muss. 2 Wochen mal, dass alle Prozesse sozusagen aufnehmen, sauber dokumentieren, weil du kannst das, du hast das gelernt. Und dann vielleicht auch so ein paar Quizzes und Learning-Module tatsächlich erstellen für neue Mitarbeiter. Mal 2 Wochen aufsetzen und dann kommst du einmal im Monat rein und wir sagen dir, was sich geändert hat. Und dann machst du immer ein neues Learning-Modul für alle Mitarbeiter, was sich gerade geändert hat. Ja, und dann hast du so einen Prozess drin, wo du eigentlich jetzt nicht jemanden in-house hast, weil dafür sind wir noch zu klein, aber so eine Freelancerin oder ein Freelancer. Und dann hast du immer die aktuellste Dokumentation und immer die besten Onboarding-Materialien. Das war der Kontext. Mhm. So, ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt. Und dann war mein nächster Gedanke, okay, wahrscheinlich strugglen damit auch noch andere Firmen. Ich denke jetzt mal sogar, wir sind wahrscheinlich ziemlich gut schon in Dokumentation, aber wahrscheinlich gibt es sehr viele andere Firmen, die auch ziemlich miese Dokumentation haben oder miese schriftliche Niederschreibung ihrer Prozesse haben. Das könnte man ja dann auch als Service anbieten. Also zu sagen, okay, hey, wir werden ein Business, das zu dir als Remote First Company reinkommt und dir deine Prozesse sauber aufschreibt. Wir haben hier eine Methodologie, wie das funktioniert. Und wenn du mit uns arbeitest, dann hast du die perfekte Dokumentation und wir machen das ongoing, dass es immer so läuft. Und dann war mein nächster Gedanke, okay, das ist ja alles Teil eines größeren Themas, nämlich jetzt mal so grob gesagt, wie baue ich eine Remote First Company? Ich glaube, Dokumentation ist viel relevanter in einer Remote First Company als in einer Office Company. Geht natürlich auch für beides. Und dann war ich mir eine Idee, okay, eigentlich so eine Beratungsfirma oder so kann ich auch eine Subscription machen, der Chief Remote Officer as a Service. Mhm. Ja, dass wir eigentlich eine Firma bauen, Remoto. Wir spezialisieren uns um alle Themen, wie baue ich erfolgreich eine Remote First Company von der Dokumentation zu wie baue ich meine Firmenkultur, zu wie viel Offsites sollte ich machen, zu was sind die besten Perks für Mitarbeiter. Und biete das als Dienstleistung oder vielleicht auch als Plattform anderen Firmen an. eben vielleicht fängt man mit Dokumentation an und geht und addet dann je nachdem weitere Dienstleistungen. Mhm. Und jetzt, ich bin gleich fertig. Businessmodell kann man verschiedene Approaches wählen. Einmal kann man einfach so einen Consulting-Approach wählen, was ich vorher gesagt habe, man zahlt einfach für die Stunden, die jetzt so ein Remote-First-Exporter reinkommt. Dann kann man sagen, wir machen Content draus, also wir haben dann so die Remoto-Methodologie, ja, und da kann man sich eine Subscription kaufen und als Firma da sozusagen die Best Practices sich rausziehen und da seine Firma dann so aufbauen. Oder man macht so ein Mixed-Modell, wo man sagt, hey, du hast hier eine Subscription zum Content und unserer Plattform, wie man das alles aufbaut, ja, so eine Art Personio für Remote Workers sozusagen. Und wir haben auch noch Remoto Freelance Expert, Remoto Certified Experts, die du über unsere Plattform dazu buchen kannst, die dann reinkommen und dir mal so ein gutes Remote First Setup aufbauen. Mhm. Genau. Ich habe geschlossen.
der Stift ist gefallen. Ja, der Mike wurde gedroppt.
The Remoto Chief Remote Officer as a Service.
Also ich finde, das ist eine ganz interessante Idee. Vielleicht lass uns nochmal, also die Zielgruppe, ja, du hast es, also ich glaube, das könnte man sogar noch breiter machen, ne? Denn es gibt ja auch, also klar, es gibt Remote First Startups, es gibt ja auch viele Firmen, die sind in einem hybriden Setup, aber gerade vielleicht gar nicht so damit zufrieden, ja, aber gleichzeitig kann man ja auch nicht sagen, jetzt kommt alle wieder zurück, weil hat man Angst, dass alle gehen, ja, und dann sind die alle nach, keine Ahnung, aufs Land gezogen und können nicht 3 Stunden pendeln jeden Tag. Das heißt, du hast ja schon auch einen echten Pain da, ne? Denn jetzt ist so ein bisschen der Geist aus der Flasche, aber jetzt denken sich, ja, Mist, so richtig klappt's nicht. Und bevor man das den Geist jetzt wieder versucht, wie die Zahnpasta in die Tube zurückzudrücken.
Was ja viele Firmen versuchen, ja. Viele Firmen sind ja so, kommt zurück ins Office. Ja.
Aber du würdest dann so einen weiteren Weg sagen, okay, hey, let's fix it. Ja, lass uns mal hier, ihr seid sozusagen der Handyman, der Reparateur für den gebrochenen Remote-Prozess. Und das ist, glaube ich, das würde ich interessieren, wie da die Klickraten bei so einer Werbung sind. Ja, wenn man das auf LinkedIn schaltet, wir fixen deinen Remote funktioniert nicht, sieh es ein, Remote is not working, fix it. Ja, und das ist dann Remoto. Ja. Das finde ich erstmal eine interessante Zielgruppe.
Oder so wie du Remote machst, funktioniert es halt nicht. Ich meine, was ich sehr viel gesehen habe, ist, ich hatte da ein spannendes Gespräch, ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, dass viele so größere, traditionellere Firmen während der Pandemie ihren Leuten einfach gesagt hat, geht nach Hause arbeiten. Die haben dann ihren Laptop genommen, haben sich an den Küchentisch gesetzt. Aber die Firmen haben nie strukturiert überlegt, welche Regeln müssen wir implementieren, wie muss dieses Remote-First-Setup aussehen, damit wir gleich erfolgreich sein können, wie wenn die Leute ins Office kommen. Und ich glaube, darum hat es auch bei vielen nicht funktioniert. Und darum gibt es jetzt diese Gegenbewegungen, wo viele wieder zurückgehen. Ich bin aber überzeugt, dass wenn man es richtig macht, wenn man sich strukturiert überlegt, wie man das aufsetzen muss, wie ein Arbeitsplatz zu Hause aussehen muss, dass man zum Beispiel nicht einfach im Café arbeiten gehen darf, sondern man muss entweder zu Hause sein oder im Bürosetting oder im Coworking-Setting sein, dass es dann funktioniert. Und das habe ich gesehen. Ich war in den USA letzten Oktober, habe da mit der CEO von Ergion gesprochen, die bauen Zäune in ganz USA, 800 Mitarbeiter, sind seit vor der Pandemie remote first. Ja, hatten noch nie ein Office. Sehr Senior Leadership Team, funktioniert sehr gut, haben gerade wieder geraced. Und da habe ich mich mit ihrer Head of HR unterhalten und die hat gesagt, sie haben ein eigenes Team, das sich nur um diese Themen kümmert. Sie haben irgendwie 5-6 Leute, die sich nur um das optimale Remote First Setup
kümmern. Das ist ja spannend. Das ist ja wirklich, weil dann kann man ja was draus machen. Hey, ihr seid sozusagen Amateure, aber wir sind der Coach, die euch das professionalisieren. Und dann hast du ja, also klar, du hast einerseits das Potenzial, einfach ein Beratungsbusiness zu machen. Aber du kannst ja gleichzeitig auch sagen, komm, wir haben hier noch einen Partner, der, wenn ihr jetzt anfangen wollt, remote jetzt nicht nur in Deutschland zu machen, sondern auch in Portugal und in Rumänien oder so, dann brauchst du ja so Employer of Record oder sowas, ne? Da braucht man ja gewisse...
Ah, genau, da kannst du noch ein Affiliate-Business
bauen. Dann machst du noch irgendwie einen Deal mit Cyberport oder so, dann stellen die noch das Office zur Verfügung, also irgendwie den Monitor und den Desktop-Stand oder so.
Alex, da kannst du so viel draus machen.
Den hier Standing Desk, wo du stehen kannst oder sowas, kannst du dann noch mitgeben. Perks ja. und so. Es ist, und das Onboarding-Thema, das ist eigentlich auch ein No-Code-Thema. Ja, also wie kannst du dann das ganze No-Code noch machen, dass wenn einer ongeboardet wird, dass er oder sie automatisch dann die richtigen Videos bekommt, am besten dann von dir als CEO, genau. was das wichtig ist und so. Ja, das ist eine tolle Idee.
Genau, also ich glaube wirklich, da eine Remote-First oder auch Hybrid-Company zu bauen oder auch darauf umzustellen, ist halt wie eine neue Fähigkeit. Mhm. Und bisherige Personaler oder Geschäftsführer oder Manager sind halt noch in diesem alten Paradigma gefangen. Und das muss man lernen. Und da braucht es halt Berater dazu oder externe Dienstleister dazu, die einem das so ein bisschen beibringen, was die Best Practices sind. Und ich glaube halt, da gibt es sehr viele Themen, die man da dazu nehmen kann. Wie gesagt, Dokumentation, Onboarding, Setup, Regeln, Offsites, das sind alles Themen, Kultur bauen.
Ja, Riesenthema. Mhm. Allein auch sowas wie, kommen wir machen ein Event alle 2 Monate, jeden Monat, wo alle aber reinkommen und das helfen wir euch zu organisieren mit den Best Practices oder sowas, ja. Und
genau, das sind die Learnings, die wir hatten aus 100 Coachings für Remote First Companies. Das funktioniert.
Ich glaube, ich würde wahrscheinlich mit der Beratungsschiene anfangen, einfach weil es so straightforward ist und ein Service-Business, du kannst sofort Geld verdienen. Aber wenn ich mal überlege, als allererste Folge unseres Podcasts war mit Hanna Asmussen von Localize. Und die sind mittlerweile, die sind ganz toll unterwegs. Die haben jetzt wieder eine Runde geraced. Eine ganz tolle Erfolgsgeschichte aus Hamburg kommen die. Und die machen nur, die nennen sich eine Global Mobility Management Plattform. Also die kümmern sich nur darum, dass, ich mach's mal ein bisschen einfacher, dass man Visa bekommt, ja, dass man Leute von außerhalb des Landes erfolgreich starten können dann im Land. Und allein dieser, was ja eigentlich nur ein Subset ist dessen, was du gerade pitchst, ne, ist schon ein super erfolgreiches Business. Das ist eine tolle Idee, Samuel. Vielleicht gebe ich dir meine Stimme bei der Abstimmung.
Ja, jetzt lass erstmal deine Idee hören, ja. Also das,
Aber die müssen wir unbedingt runterschreiben und in die Datenbank bringen. Dann können wir auch mal aufschreiben, wie wir das starten würden. Weißt du, wie wir die ersten Schritte machen würden, welchen Tools und so. Ich glaube, das könnte man.
Aber ich glaube, du hast recht, also so ein Consulting-Approach wäre wahrscheinlich das Smarteste. Einfach zu sagen, hey, wir nehmen eine Daily Rate, wir haben hier Erfahrungen, wie man das macht und let's go.
Ja, genau, dann machst du ein bisschen Geld und dann kannst du dann eigentlich redest du mit den Kunden und kannst dann auch die Plattform dahinter bauen mit der Erfahrung, was deine Kunden eigentlich wollen.
Ja.
Okay. Ja. Du hast gut vorgelegt, Samuel. Ich bin ehrlich, ja. Das ist eine tolle Idee. Remoto, finde ich richtig gut. Hoffentlich klaut's einer. Ich habe folgende Idee. Meine Idee heißt Competitor GPT. Und was man damit macht, ist Wettbewerbsinformationen mit künstlicher Intelligenz. Und mein Elevator-Pitch ist der, dass für Unternehmen ist es wahnsinnig wichtig zu verstehen, was ihre Wettbewerber machen. Und das ist nicht nur der Wettbewerb von L'Oreal, ist nicht nur Henkel, sondern auch ganz viele Startups, die gerade unterwegs sind. Ja. Aber das Problem ist, dass Unternehmen, ich habe mir mal ein paar Studien durchgelesen, nehmen nur 12% aller verfügbaren Wettbewerbsinformationen auf. Das sind Jahresberichte oder Berichte in Fachmagazinen oder Interview oder Podcast-Interviews von Gründern oder so. Das geht ja alles, das ist ja alles weg. Ja, also du kannst ja nicht genau verstehen, was jetzt die Strategie vom L'Oreal-Chef, wenn er oder sie ein Podcast-Interview gibt. Das kriegst du ja wahrscheinlich alles gar nicht mit und machst es gar nicht actionable. Und meine Idee ist es, zu sagen, wir entwickeln eine Informationsplattform für Unternehmen, mit der ein Unternehmen, unser Kunde, in Echtzeit Fragen über den Wettbewerb beantwortet bekommt. Zum Beispiel, wenn du jetzt Henkel bist, Henkel Schwarzkopf, würdest du dem Competitor GPT die Frage stellen, in welchen Marktsegmenten ist L'Oreal in den letzten 5 Jahren am stärksten gewachsen? Oder du fragst, was sind die 5 wichtigsten Maßnahmen für Siemens, um deren Kerngeschäft zu digitalisieren? Oder sowas wie, welche Herausforderung hat Zalando mit der Rückkehr der Mitarbeiter aus dem Homeoffice identifiziert? Oder irgendwas, ja? Also und dann, die Idee ist dann, dass du baust eine große Datenbank, die Podcast-Interviews transkribiert von dem Zalando-Chef oder von der L'Oreal-Chefin oder von wem auch immer, von Annual Reports, ja, von Quartalsberichten, von Analysten-Reports. Und die sind ja alle riesig und die kannst du ja gar nicht alle runterbrechen. Die sammelst du aber in einer großen Datenbank und machst die für Manager erschließbar.
Abrufbar,
genau. Indem du halt wie bei ChatGPT eine Frage stellst, wie die drei, die ich gerade gesagt habe, und dann mit Links sagst du, L'Oreal ist am stärksten denk mir jetzt irgendwas aus, in dem Bereich Haircare gewachsen, ja, im Shampoo-Segment. Ja. Und da haben die insbesondere auf, keine Ahnung, Kokosnuss-basierte Elemente gesetzt. Du weißt, ich habe keine Ahnung, ja, was L'Oreal macht. Oder du sagst, Mensch, Zalando hat 2022, auch da denke ich mir jetzt was aus, hat 2022 seine Remote-First-Policy geändert, ist wieder ins Homeoffice, ins Büro gegangen und hat seitdem vielleicht ist deren Mitarbeiter Retention um ein paar Punkte gesunken oder so, was weiß ich. Also irgendwelche Ergebnisse, die du brauchst, die dir deine Frage beantworten. Und das machst du in einer einfachen Form. Und also das Businessmodell wäre für mich folgendes. Ich weiß nicht, ob du das Bloomberg Terminal kennst.
Ja, genau. Also ich kenne es, ich habe auch nie selber damit gearbeitet. Ich war da nie so finanzaffin, aber genau, das ist ja für die Finanzbranche, oder?
Genau, für die Finanzbranche, da kannst du alle Informationen, kriegst du dann halt, welche Analysten, was sie zu der Google-Aktie sagen oder was auch immer, zu irgendwelche Aktien. Und eigentlich, ich würde es genauso machen, also es ist ein Abo, Unternehmen können das, können ein Abo nehmen und dann können sie so viele Fragen, wie sie wollen, diesem Competitor GPT, und deine Tagline ist, egal was der Wettbewerber macht, du kannst einfach die Frage stellen und kriegst die Ergebnisse, was deine Wettbewerber machen. Und kannst von 12% der Informationen, die du wahrnimmst, auf, wie du willst, 80, 90, 100% hochgehen.
Ja. Ja, cool. Also ständig wäre es eigentlich eine Art Datenaggregator von qualitativen Daten, die öffentlich zugänglich sind, mit KI. Also eigentlich, die Datenbank nimmt sich dann aus Podcasts, Annual Reports etc. einfach alles raus. Mhm. Und versucht dann so ein bisschen, und dann hat man irgendwie Prompt, da fasse zusammen oder gib mir die Quintessenz daraus, oder kann man halt Fragen stellen, und dann kriegt man halt eher so dann qualitative Daten, versus Bloomberg ist ja dann eher so quantitativ.
Ja, du könntest, also ich würde auch, das sollte auch quantitative Daten beinhalten, ne? Denn so eine Frage zum Beispiel, in welchen Marktsegmenten ist L'Oreal in den letzten 5 Jahren am stärksten gewachsen? Ich finde, da sollte man auch Zahlen geben, ne? Oder Disney zum Beispiel. Disney hat jetzt bekannt gegeben, dass sie ein riesiges Investment in ihre Freizeitparks macht. Und wenn ich jetzt interessiert wäre, sage, warum machen die das, dann würde, wenn ich die Frage stellen würde, ich habe das nämlich mal nachgeguckt im Annual Report, deshalb weiß ich das, die sind enorm gewachsen in den letzten Jahren in ihren Freizeitparks. Ja. Und dann könnte ich dann einen Breakdown bekommen, was heißt es eigentlich? Woraus besteht die Sparte? Was ist am meisten gewachsen? Warum möchte Bob Iger, der Disney-Chef, das machen? Und würde dann vielleicht sogar auch ein paar Analysten-Reports bekommen. Und vielleicht noch eine weitere Zielgruppe für diese Idee. Ich glaube nicht nur, dass, ich bleib mal bei dem Beispiel, da, oder dass der About You-Chef, dass der dann da bei Zalando Sachen eingibt, sondern ich glaube auch, dass es ein sehr interessantes Tool sein kann für Unternehmensberatungen, die nämlich ständig ja sogenannte Due Diligence-Prozesse machen. Ne? Also die sagen ja ständig, ey, ist das eine Firma, die man kaufen soll? Macht das strategisch Sinn oder nicht? Ich glaube, du könntest sehr viel Geld von Firmen wie McKinsey, BCG oder Roland Berger bekommen, um in kürzester Zeit eine Marktübersicht zu bekommen, mit denen die ihre Berater schneller machen können.
Ja, genau. Dann musst du einfach, ich glaube, da käme dann wahrscheinlich schon die Frage, wie sehr kann man diesen Fragen vertrauen und wie gut sind die Algorithmen, die da drauf sind. Es gab ja schon immer wieder so ein paar Bedenken bezüglich, dass ChatGPT selber Informationen erfunden hat, aber eigentlich schon ganz cool. Ja? Also ich glaube, da kann man, das ist schon ein krasser Enabler. Vor allem, das ist eigentlich dann einfach ein Use Case für GPT, oder? Dann sagt man, das ist ein sehr spezifischer Use Case auf diese öffentlich verfügbaren Daten von großen Unternehmen beispielsweise. Und dann muss man dann eigentlich GPT sagen, welche Quellen sollst du nutzen, also eben Podcasts etc. Vielleicht brauchst du dann noch andere Algorithmen, die eben auch Ton verarbeiten können beispielsweise. Mhm. Aber das ist schon ganz cool, vor allem, wenn man dann damit interagieren kann.
Ja, ich glaube, also du musst, das ist eine gute Frage. Ich habe mich auch gefragt, ist das nicht einfach, macht das nicht einfach ChatGPT? Und ja, klar, das ist die Gefahr, ne? Dass irgendwann OpenAI so viel Geld hat und sagen, komm, das machen wir jetzt auch. Wir werden jetzt das Bloomberg Terminal für die Unternehmensdaten. Das ist aber allerdings Gegenpunkt. Das ist auch bei 90% der Startups gerade so, ne? Die gerade irgendwas entwickeln und hoffen, dass ChatGPT die nicht platt macht im nächsten Release. Aber ich würde sagen, wenn du musst schon weitere Datenquellen, das muss deine Aufgabe sein, ne? Podcasts zum Beispiel erschließen, alle Quellen, wo du irgendwelche Informationen bekommst, oder sei es zum Beispiel, es sind ja nicht nur Podcasts, es sind ja auch, wenn du jetzt ein Quartalsbericht machst, dann von einer börsengelisteten Firma, dann spricht meistens die CFO und der CEO, die sprechen dann auch, geben noch weitere, es kommen noch Analystenfragen, die beantwortet werden, gestellt werden. Es gibt, glaube ich, viele Informationen, die halt nicht auf der Website stehen und nicht irgendwie einfach crawlable sind. Und die würde ich dann noch
reinziehen. Man könnte dann auch sowas wie Financial News dazu nehmen, also irgendwelche finanziellen Portale da anschließen, wo halt nicht nur Zahlen kommen, sondern zwischendurch mal irgendwelche qualitativen Daten. Dann kann man das noch enhancen mit einem Aktienkurs oder sowas. Ja, dann kann vielleicht GPT dann auch Zusammenhänge entdecken und Predictions abgeben oder sowas. Das ist schon ganz spannend. Und ich glaube, was du sagst, stimmt schon. Also man muss schauen, dass man nicht dann nicht einfach, dass es nicht nur ein Feature ist, sondern auch so ein Produkt wird. Ich glaube aber, je nischiger das du bist und je spitzer dein Use Case, desto höher deine Chance, dass es halt nicht einfach gleich jemand
macht. Ja, also ich kann dir sagen, ich war das ist jetzt auch schon über 10 Jahre her, war ich Unternehmensberater und da saß ich halt nachts in diesen Projekträumen und musste dann irgendwelche Marktanalysen machen, weißt du? Und ich hätte so gerne
Null Bock.
Das war natürlich ziemlich anstrengend irgendwann, ziemlich nervig. Aber wenn du sowas hast, was dir einfach mal alles gibt über eine Firma und den Markt, ich glaube, da gibt es eine enorme Zahlungsbereitschaft für Unternehmensberatungen. Also mein Leben hätte es deutlich einfacher gemacht. Deshalb meine Idee, Competitor GPT.
Ja, cool. Ja, also finde ich auch eine super Idee und ich glaube absolut valabel, kommt halt dann auch auf die Datenquellen drauf an, wie gut die Daten sind.
Cool, dann lieber Hörer, liebe Hörerin, dann ist jetzt dein Call to Action. Wenn du jetzt auf Spotify bist, dann geh mal raus aus dieser Folge. Ich weiß gar nicht, du wirst es schon hinkriegen. Du wirst unten eine Abstimmung sehen und da kannst du sagen, was ist besser? Welche Geschäftsidee ist besser? Welche würdest du eher klauen? Ist es Samuels Remoto, der All-in-One-Service-Plattform für Remote Work? Oder ist es Competitor GPT, Wettbewerbsinformation mit künstlicher Intelligenz?
Cool,
alright.
Super.
Samuel, haben wir es im Kasten, oder?
Ja, tolle Folge auf jeden Fall, Alex. Ich freue mich schon wieder auf die nächste. Muss ich mir nochmal was überlegen dann als Geschäftsidee.
Klar.
Aber dann sehen wir uns in 14 Tagen.
So ist es. Samuel, bis dann, ja? Cool. Mach's gut. Ciao.
Mach's gut.